Ich möchte gerade den Predigtext lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Seid ihr herzlich eingeladen, mit mir mitzulesen in Römer 6, ab Vers 1 bis 4. Römer 6, 1 bis 4. Da steht: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Hier geht es um die Gnade. Paulus hat ausgeführt in Kapitel 5, wie groß Gottes Gnade ist. Gnade ist ein ganz wichtiges Wort in der Bibel. Was heißt Gnade? Um zu verstehen, was Gnade ist, müssen wir beachten, was in Römer 1 bis 3 steht. Dort steht, dass wir Menschen alle Sünder sind. Alle. Ausnahmslos. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer, schreibt Paulus. Römer 3, 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Also wir alle, wir sitzen von Natur aus im gleichen Boot. Dass wir Sünder sind, zeigt sich im Übertreten der 10 Gebote. Zum Beispiel, wenn wir lügen oder wenn wir stehlen, wenn wir fluchen, wenn wir neidisch sind, wenn wir negativ hintenrum reden oder was auch immer, dann zeigt uns das, wir sind Sünder. Immer wieder klagt uns unser Gewissen an und sagt, ja, aber hier ist auch nicht ganz gut. Und wir merken, ja, da ist es nicht so, wie es sein sollte. Das Problem ist, dass Gott in seiner Herrlichkeit und Gerechtigkeit uns bestrafen muss als Sünder. Vers 23 in Römer 6 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also unser Problem, das wir haben, ist, dass wir Sünder sind, dass wir den Tod verdienen. Und jetzt kommt Gott und er kommt auf diese Erde in Jesus Christus und er lebt für uns sündlos und er stirbt schuldlos am Kreuz von Golgatha. Dann ist aber Jesus Christus nicht tot geblieben, er ist auferstanden, auferweckt worden und Jesus hat damit den Tod besiegt. Auch die Ursache des Todes, unsere Sünde. So, und jetzt ergibt sich eine wunderbare Situation. Und die wunderbare Situation ist, dass wir Vergebung für unsere Sünden bekommen und ein neues Leben beginnen können. Davon handelt unser Predigttext heute. Also was ist Gnade? Gnade bedeutet, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte. Eigentlich hätte ich Strafe verdient, den Tod. Aber ich bekomme stattdessen, was ich nicht verdient habe, nämlich Vergebung, ein neues Leben, ewiges Leben. Ich darf ein Kind Gottes sein. Das ist Gnade. Die Frage ist nun, wenn das Gnade ist, sollten wir dann nicht umso mehr sündigen, damit Gott uns umso mehr geben kann, was wir nicht verdienen? Damit seine Gnade umso größer wird? Das ist die Frage von Paulus. Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Und ich denke, die meisten von uns haben intuitiv eine Antwort auf diese rhetorische Frage. Aber ich habe festgestellt, dass wir irgendwie doch in der Praxis schnell mal so leben, als kommt es gar nicht so darauf an, wie viel wir sündigen, weil Gott vergibt ja sowieso. Ich glaube, es war Heinrich Heine, der bei seinem Tod gesagt haben soll, Gott wird mir verzeihen. C'est son métier, das ist sein Beruf. Gott wird mir verzeihen. Vielleicht habt ihr das auch schon so gedacht. Ja, ist doch egal, wie ich lebe. Gott wird mir sowieso vergeben. Das ist ja seine Aufgabe. Ich erlebe es oft im Glaubensgrundkurs, wenn ich so ausführe, was Gnade ist, dann sagt meistens irgendjemand, aber dann kann ich ja so leben, wie ich will und kurz vor meinem Tod bekehre ich mich und dann komme ich in den Himmel. Ich versuche dann aufzuzeigen, wie das ist mit Gnade und neues Leben und so. Und dann so die Aussage, das ist doch ein Skandal, wenn der schlimmste Terrorist in den Himmel kommt am Schluss. Ich muss sagen, ja, das ist ein Skandal. Der Skandal der Gnade. Völlig unlogisch. Gott gibt mir, was ich nicht verdient habe. Ich bekomme nicht, was ich verdiene. Das ist Gnade. So, Paulus beantwortet die Frage übrigens auch. Also sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Megeneuto, das sei ferne. Und jetzt kommt's. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Wir können gar nicht in der Sünde leben, weil wir sind ja gestorben der Sünde. Übrigens, Bonhoeffer hat mal die Unterscheidung gemacht zwischen billiger Gnade und teurer Gnade. Billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Riesiger Unterschied. Also wenn jemand sagt, ja, Sünde ist nicht so schlimm, Gott vergibt ja sowieso, das ist billige Gnade. Und wenn ich denke, ja, Sünde ist abgrundtief schlimm, Gott hasst Sünde. Die Bibel ist voll davon. Gott hasst Sünde. Aber Gott vergibt mir meine Sünde. Das ist teure Gnade. Gott hat sich etwas kosten lassen, mir zu vergeben. Jetzt, warum ist es denn unmöglich für uns, in der Sünde zu leben? Paulus begründet das mit der Taufe. Er sagt, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Also Paulus geht davon aus, dass jeder, der diesen Brief liest, jeder Gläubige ein auf Jesus Christus Getaufter ist. Alle Gläubigen sind auf Jesus Christus getauft worden. Davon geht Paulus aus, denn er selbst hat sie auch so gelebt. Er hatte am letzten Freitag eine wunderbare Andacht in der IG über Paulus, Apostelgeschichte 9. Tom hat diese Andacht gehalten und er hat da so ausgeführt, wie Paulus sein Bekehrungserlebnis hatte, sein Erlebnis der Umkehr. Und Paulus war ja ein rechtschaffener Mensch. Ich würde sagen, er war ein wirklich guter Schweizer, wenn er heute leben würde. Er hat sich ans Gesetz gehalten, ans alttestamentliche Gesetz natürlich. Und er meinte, dass er sich nichts zu Schulden haben ließ gegenüber diesem Gesetz. Gut, er hat noch dafür gesorgt, dass Christen getötet wurden. Wie wir heute sagen, ist vielleicht nicht unbedingt so positiv, wenn man da mordet. Aber er hat das für Gott getan. Und er war wieder einmal unterwegs, um Christen gefangen zu nehmen. Und da begegnet ihm Gott und schmeißt ihn vom hohen Ross. Es kommt ein Blitz. Paulus wird blind, geht nach Damaskus. Und dann heißt es, und er fastet 3 Tage und 3 Nächte. Nichts gegessen, nichts getrunken. Dann kommt Hananias, erklärt ihm das mit Jesus und er bekehrt sich. Paulus hat wohl seine Sünden bekannt, hat Jesus gesagt, ich folge dir jetzt nach und so. Und dann heißt es Apostelgeschichte 9. Und das, muss ich sagen, ist mir letzten Freitag zum ersten Mal aufgefallen. Danke, Tom. Aber es steht dort, und er ließ sich taufen und dann aß und trank er etwas. Der hat 3 Tage nichts gegessen, nichts getrunken und dann lässt er sich zuerst taufen und dann erst trinkt er wieder etwas. Die Taufe muss also unglaublich wichtig sein für uns, dass man es noch vor dem Essen und Trinken tut. Also für Paulus ist klar, die Taufe ist etwas ganz Wichtiges. Paulus ist hier Vorbild für jeden von uns. Wir alle lebten als Sünder und irgendwann hat uns das Evangelium getroffen. Bis jetzt habe ich noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, dass Gott in einem Blitz ihm erschienen ist so, und ihn vom Pferd geschmissen hat. Aber wenn wir so austauschen, merke ich, die einen sagen, ja, ich war in einer Kinderwoche oder in der Sonntagsschule oder in einem Lager oder meine Eltern haben es mir gesagt oder in einem Gottesdienst, an einer Evangelisation, in einem Glaubensgrundkurs oder irgendein Traktat wurde mir gegeben oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie dich das Evangelium getroffen hat. Irgendwann einmal. Vielleicht über einen längeren Prozess. Du hast immer wieder etwas von Jesus gehört. Vielleicht ein einziger Moment. Und dann plötzlich merktest du, jetzt bin ich herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Geht mal davon aus, dass viele heute hier sind, die dann gesagt haben, ja, Jesus, demütige mich vor dir, ich bekenne dir meine Sünden, ich bitte dich in mein Leben zu kommen oder ich gebe dir mein Leben, ich folge dir nach. Das nennt man Glaube, Buße tun. Und dann ist die logische Konsequenz, dass man sich taufen lässt, um das auch zu bezeugen öffentlich. Ich bin selbst in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich je zu einem Zeitpunkt den Eindruck hatte, es gibt keinen Gott in meiner Kindheit. Es war für mich so klar, all das mit dieser wunderbaren Welt, da muss Gott dahinter sein. Aber ich habe praktisch natürlich nicht so gelebt, dass Jesus da in meinem Leben eine Rolle gespielt hätte. Ich war dann mit 14 in einem Lager und habe gemerkt, Jesus Christus möchte mein Leben ganz. Und er lebte dort wie so. Ich sagte im Neuanfang, denn ich habe mich als Neunjähriger bereits mal schon so bekehrt im evangelikal-klassischen Sinne. Ich habe dann mit 14 gesagt, Jesus, ich möchte dir jetzt nachfolgen, kompromisslos. Und dann war für mich klar, so mit 14, ich möchte das auch durch die Taufe bezeugen. Ich habe dann gesagt, wenn ich 16 bin, also religiös mündig bin, werde ich mich taufen lassen. Ganz klar, dann werde ich zum Ausdruck bringen, ich glaube an Jesus Christus, unabhängig, dass meine Eltern das auch schon glaubten. Das dann bezeugt am 24. August 2003, bin dann gleichzeitig Mitglied geworden der Gemeinde. Ich hoffe, in eurem Leben ist es ähnlich, dass ihr zum Glauben gekommen seid und dann irgendwann das durch die Taufe bezeugt habt. Denn das Neue Testament kennt keine ungetauften Gläubigen. Wer gläubig ist, lässt sich taufen. Die Taufe ist in der Bibel keine Option, ist eine Vorschrift. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Wir lesen das in Markus 16, Vers 16, wie wichtig das eigentlich ist. Steht da, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird, jetzt kommt ein für unsere heutige Zeit ungewohntes Wort, der wird verdammt werden. Als mathematisch orientierter Mensch sehe ich darin natürlich eine wunderbare Gleichung oder zwei. Vielleicht habt ihr die auch schon entdeckt. Glaube und Taufe gleich Rettung. Ganz einfach. Wer glaubt und getauft wird, ist gerettet oder wird gerettet. Und die zweite Gleichung, und wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. Ganz einfache Gleichungen. Was ich daraus herableite, ist, die Taufe spielt bezüglich Rettung eigentlich keine Rolle. Nämlich, ob ich getauft bin oder nicht, spielt keine Rolle, wenn ich nicht glaube. Du kannst getauft worden sein, vielleicht als Kind oder auch später als erwachsene Person. Wenn du nicht glaubst, wirst du nicht gerettet werden. Unabhängig davon, ob du getauft worden bist oder nicht. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Taufe spielt keine Rolle, wenn ich nicht glaube. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn Glaube ohne Taufe? Gibt es denn das nicht auch? Die Bibel spricht nichts davon. Für die Bibel im Neuen Testament ist klar, wer zum Glauben kommt, lässt sich taufen. Das gehört zusammen. Glaube und Nicht-Taufe ist für die Bibel nicht vorstellbar. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, da ist jemand gerettet worden, ohne sich noch taufen zu lassen. Das war der Schächer am Kreuz. Gesagt, Jesus, wenn du heute im Paradies bist, denk an mich. Und dann hat Jesus gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also der konnte sich nicht mehr taufen lassen. Das ist klar. Aber jeder, der die Gelegenheit hatte, sich taufen zu lassen, im Neuen Testament, der ließ sich auch taufen. Jetzt in den Versen 3 bis 4 sehen wir noch ein paar Dinge, was die Taufe ist. Steht da, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Also die Taufe ist ein Begräbnis. Ja, ist vielleicht nicht unser Bild von Taufe. Wir denken hier mehr an eine Hochzeit oder bei Taufe. Ja, da gibt jemand sein Ja-Wort und so. Die Bibel schreibt hier, eigentlich sind wir heute zu einer Beerdigung zusammengekommen, denn wir beerdigen heute den alten Menschen von Petra, im Bild gesprochen. Der ist gestorben. Klar, biblisch gesprochen sind wir ja eigentlich schon von Geburt an tot, Epheser 4, 2, 1. Aber die Taufe besiegelt diesen Tod des Sünders. Mein altes Leben ist vorbei. Ich bin gestorben in meinem alten Leben. Jeder Gläubige hat eine Geschichte. In diesem alten Leben ist nicht immer alles rosig. Vielleicht hast du in deinem Leben auch so Dinge, die möchtest du unbedingt ungeschehen machen. Vielleicht irgendein Diebstahl in der Jugend oder später, oder auch immer, denkst, ah, hätte ich doch damals nicht gestohlen. Oder irgendeine Lüge, hätte ich doch damals die Wahrheit gesagt. Oder irgendwie ein Wort oder etwas, wo du denkst, ach, hätte ich doch damals die Person nicht so enttäuscht. Und jetzt, wenn ich getauft bin, dann bezeuge ich und mein altes Leben ist vorbei. Jesus wird nie mehr sich an meine Sünden erinnern wollen. Letztens hatte ich ein Telefongespräch, rief mich jemand an, sagte ich, Matthias, Gott kann mir unmöglich vergeben. Ich habe so schlimm gelebt. Unter anderem habe ich im Migros ständig Dinge nicht gescannt und 200, 300 Franken manchmal einfach gestohlen. So schlimm. Jetzt mache ich es manchmal so, dass ich 2-3 Mal die Dinge abscanne und so. Keine Ahnung, was da die Lösung ist. Aber das Wunderbare ist, auch wenn man darunter leidet, unter Dingen, die man nicht hätte tun sollen, Gott vergibt. Er vergibt mir mein altes Leben. Total. Wird sich nie daran erinnern. Also die Taufe zeigt mir, mein altes Leben ist vorbei. Dann ist die Taufe auch eine Reinigung. Also nicht, wer heute Morgen schon geduscht hat oder gebadet hat. Wasser reinigt. Ja, also der Ben haben wir gestern noch duschen nach dem Ameisli. Ein bisschen geschwitzt. Super, oder? Wenn man Kinder dann mal wieder reinigen konnte. Ist ja im Lager manchmal spannend, wie lange die das schaffen ohne Reinigung. Aber das Wasser zeigt mir an, so wie das Blut von Jesus Christus mich gereinigt hat, so umgibt mich dieses Wasser nun reinigend. Ich bin rein vor Gott. Und das finde ich so etwas Fantastisches. Ich kann heute sagen, ich bin rein vor Gott. Nicht, weil ich sündlos gelebt habe oder sündlos lebe, sondern weil Jesus mich gereinigt hat durch sein Blut. Und vielleicht erlebst du manchmal so in deinem Leben, dass wie eine Stimme dir sagt, aber du hast doch damals, du bist sündig und so. Und vielleicht hilft es dir dann zu sagen so, aber ich bin getauft. Ich habe damals gezeigt, Jesus hat mich gereinigt durch sein Blut. Dann ist die Taufe auch ein Bekenntnis. Es steht da, der wird getauft. Taufen kann man sich nicht selbst. Das ist ein passiver Vorgang. Das macht man mit mir. Ich werde getauft. Und damit bekenne ich bin mit Jesus Christus gestorben und auferstanden. Aber das, was ich bekenne, das kann sehr, sehr heimlich passiert sein. Vielleicht kennt ihr auch so, oder vielleicht kennt ihr sie eben nicht, so die U-Boot-Christen, so, die so richtig untertauchen, mit Jesus irgendwo leben. Man sieht es nicht. Manchmal tauchen sie dann wieder auf am Sonntag und dann wieder, ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber die Bekehrung, Wiedergeburt kann etwas ganz, ganz Heimliches sein. Niemand merkt es. Und jetzt durch die Taufe bringe ich das öffentlich zum Ausdruck. Ich bin mit Jesus Christus gestorben, ich bin mit ihm auferstanden. Ich lebe nun für Jesus. Taufe geschieht öffentlich. Deshalb haben wir auch das Zeugnis gehört vorher. Bekenntnis zu Jesus Christus. Ich erlebe, dass die Taufe gerade auch für Teenager aus christlichem Elternhaus ein ganz, ganz wichtiger Moment ist. Viele Teenager aus christlichem Elternhaus haben wie so den Moment, sie denken, glaube ich das eigentlich selbst? Oder nur weil meine Eltern auch so gläubig sind und mich da immer mitgeschleppt haben. Ich hatte so einen ganz speziellen Moment, ich war in einem griechisch-orthodoxen Gottesdienst. Und ich habe dann gemerkt, wie viele Menschen dort sind, die einfach so aufgewachsen sind. Und habe mir so gedacht, wären meine Eltern griechisch-orthodox, wäre ich dann auch einfach da. 3 Stunden Gottesdienst und so. Da habe ich noch einmal darüber nachgedacht. Glaube ich wirklich, weil ich selbst so tief davon überzeugt bin? Oder nur wegen meinen Eltern? Viele haben diesen Prozess so in den Teenagerjahren. Leider ist es so, dass etwa 70% aller Teenager von gläubigen Eltern dann mit etwa 20 einen Weg eingeschlagen haben ohne Jesus. Das ist eine sehr traurige Statistik. Und bei den anderen 30% habe ich festgestellt, dass in der Regel irgendein Schlüsselmoment in den Teenagerjahren ausschlaggebend geworden ist für den Weg mit Jesus. Irgendein Schlüsselerlebnis, oft in einem Lager. Sagt, dort in diesem Lager habe ich. Und deshalb, liebe Eltern, wenn ihr es könnt, ermöglicht es euren Teenagern, gute Lager zu besuchen. Das kann das ganze Leben verändern. Aber dann habe ich gemerkt, ja, man hat das dann vielleicht in einem Lager oder irgendeinem Glaubensgrundkurs oder irgendwo sonst so erlebt, so die Entscheidung für Jesus. Und jetzt kann die Taufe für Teenager aus christlichem Elternhaus sehr, sehr wichtig werden. Und sagt so, und heute bezeuge ich vor allen, ich glaube an Jesus Christus, Gott Vater. Ich glaube an Jesus, der mir meine Sünden vergeben hat. Ich glaube an den Heiligen Geist, der in mir lebt. Deshalb, liebe Teenager, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr noch nicht getauft seid, lasst euch taufen als Bekenntnis zu Jesus Christus. Jetzt habe ich einiges gesagt zum Heruntertauchen. Jetzt sehen wir in Vers 4, es gibt dann auch noch ein Herausheben. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also das alte Leben, das ist jetzt gestorben und jetzt komme ich wieder heraus und damit zeige ich, ich lebe jetzt für Jesus Christus. Neues Leben. 2. Korinther 5, 17 steht, ja, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Neue, ich bin jetzt ein Heiliger, ich bin nicht mehr Sünder. Ich bin heilig, das heißt aber nicht, dass ich perfekt lebe. Perfektion ist nicht das Ziel, sondern Bußfertigkeit. Aber die Sünde gehört nicht mehr zu meinem Leben. Ich lese euch das in Römer 6, wenn ihr die Bibel noch aufgeschlagen habt, dürft ihr mit mir noch ein bisschen weiterlesen, so Vers 6b, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Vers 11 bis 14. So auch hier haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Die Sünde herrscht nicht mehr über uns. Das heißt nicht Perfektion. Das heißt Bußfertigkeit. Damit meine ich, dass ich ständig bereit bin, meine Sünden zu bekennen. Immer wieder, von Neuem. Ich lebe als Kind Gottes. Und dann kann es passieren als Kind, dass man strauchelt. Und man fällt in Sünde. Dann sage ich, Jesus, es tut mir leid. So dass jede Sünde, die ich tue, wie immer die erste ist. Sag, Jesus, tut mir leid und Jesus vergibt mir. Dann falle ich wieder hin. Sag, Jesus, tut mir so leid. Bitte hilf mir, ich möchte nicht sündigen. Ich vergib mir. Und Jesus hilft uns immer wieder auf. Die Teenager, sage ich, ja, was im Lager in der Abschlussandacht. Umkehren ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Aufstehen ist göttlich. Wir fallen immer wieder um. Wisst ihr, wie oft ein Kind umfällt, bis es endlich laufen kann? Ich habe es mal versucht auszurechnen bei Tim. Letzten 5 Monate. Angenommen, er ist vielleicht so 20 Mal pro Tag umgefallen. Das ist vielleicht so 2 Mal pro Stunde. Nicht so viel, oder? Dann mal 5 Monate. Es gibt über 3000, oder? Könnt ihr selbst rechnen. 4.500 oder so. Das ist ganz, ganz viel. Und wisst ihr, wie oft Tim wieder aufgestanden ist? Jedes Mal. Manchmal haben wir ihn auch, also heute Morgen, Tim ist vielleicht ein bisschen Kopie von mir, der will immer schnell unterwegs sein, so, schneller als er kann. Und deshalb stolpert er ständig, weil er kann noch nicht so schnell rennen, wie sein Kopf rennen möchte. Und heute ist er wieder so richtig hingefallen, hat gerade aus dem Mund geblutet und so. Dann haben wir ihm auf die Beine geholfen, wieder so getröstet und dann weiter. Und ich denke, das ist so ein Bild für Gott, wenn wir hinfallen. Er hilft uns wieder auf die Beine. Und er wird wieder umfallen. Bei Ben, der ist, kann jetzt schon sehr gut laufen. Gestern war Ameisli, genialer Start, habe ich gehört. Genial, dass ihr euch da investiert, Ameisli und Jungschi. Ben war auch dabei, hat noch zwei Kollegen mitgenommen, denen hat es unglaublich gefallen. Und jedenfalls, jetzt hat er so seine linke Hand, glaube ich, oder jedenfalls eine Hand hat er ein bisschen eingebunden, weil plötzlich hat er dann gemerkt am Abend, sie tut mir weh. Er ist da beim Hügel, da unten ist er umgefallen. Und dann habe ich ihm heute bei der Fahrt gesagt, Ben, jetzt gehst du nie mehr in die Ameisli, wenn du immer umgehst. Er sagt, sicher nicht. Gang wieder. Ist doch logisch, wir laufen weiter. Ich möchte euch fragen heute Morgen, gibt es irgendeine bewusste Sünde, in der ihr lebt? Irgendeine bewusste Sünde. Es passt nicht zu einem Leben mit Jesus. Denn ich bin der Sünde gestorben. Der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Lamm oder einem Schaf ist, beide fallen in den Dreck. Aber das Schaf steht wieder auf. Das Schwein suhlt sich im Dreck. Ich glaube, wir sind als Kinder Gottes Schafe seiner Herde. Und wir fallen immer wieder um, ja. Aber wir dürfen wieder aufstehen. Jesu Blut reinigt uns. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, danke für deine große Liebe zu uns, dass du dein Leben gegeben hast. Danke, Jesus, dass du mit jedem von uns einen Weg gehst, uns ansprichst, uns zurufst, kehre um, lebe für mich. Und ich freue mich, dass wir heute miteinander feiern dürfen, dass Petra das zum Ausdruck bringt. Ich gehöre zu Jesus, ich lebe für ihn. Jesus, wenn wir uns taufen lassen, dann bezeugen wir damit, wir gehören dir. Und danke, Jesus, dass du uns gereinigt hast. Danke, Jesus, dass unser altes Leben vorbei ist. Und ich denke jetzt an unser neues Leben. Und vielleicht sitzen heute Menschen da, die merken, ah, da habe ich eine Sünde im Leben, die ich im Moment toleriere, die ich dulde. Zeig dir das jetzt auf. Wir wollen Schafe deiner Herde sein. Immer wieder aufstehen, sagen, es tut mir leid. Jesus, lass nicht zu, dass wir unbußfertig werden. Schenk immer wieder die Demut. Wir können, ich brauche deine Vergebung. Amen.